gehört, dass die Predigtübersicht, die ich euch das letzte Mal mitgegeben habe, ein bisschen klein geraten war. Diesmal ist sie ein bisschen größer. Ich hoffe, dass sie diesmal besser zu lesen ist. Und ich hoffe, dass der ein oder andere da tatsächlich auch diese Woche nochmal rein oder rüber geguckt hat und vielleicht auch versucht hat, für sich selber nochmal die Fragen zu beantworten und zu gucken, hey, wie kann das in meinem Leben ganz praktisch werden und Gestalt gewinnen? Es ging ja noch um einen Teil von den Lehren, die Jesus uns mitgegeben hat, die wir in den Evangelien finden, die er seinen Jüngern gesagt und aufgetragen hat. Und wir wissen alle, dass eine Lehre oder etwas, was wir gelernt haben, uns erst dann etwas bringt, wenn wir es auch in die Praxis umsetzen. In der Theorie nützt uns das herzlich wenig. Meine Kinder beschweren sich regelmäßig, dass sie so viel Zeug in der Schule lernen, was sie nie irgendwo anwenden werden oder können und nicht gebrauchen. Das Doofe an der Sache ist natürlich, man weiß nie vorher, was man hinterher braucht. aber ich bin mir relativ sicher, dass das mit den Lehren Jesus nicht ganz so vergeblich sein wird, weil das alles Sachen sind, die in den ganz normalen Alltag fast jeden Tag vorkommen. Ja, das ist nichts irgendwie Abgehobenes, Theoretisches, sondern das ist ganz hautnah, live und in Farbe. Heute mache ich eine kleine Pause mit den Lehren Jesu. Ich werde übernächsten Sonntag damit weitermachen. Nächste Woche bin ich in Neunkirchen. Da wird Dieter Höpken nochmal hier sein. Und ich habe mir heute die Predigt mal überschrieben mit Wie und wo geschieht Jüngerschaft? Wir haben ja festgestellt, dass die ganze Überschrift über den Lehren Jesu, die der Auftrag war, mache zu Jüngern. Mache zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, zu tun, zu halten, was ich euch geboten habe. So, ich habe ja gerade schon gesagt, ich hoffe, dass ihr die Zettel alle mal in die Hand genommen habt in dieser Woche. Ich frage das jetzt einfach mal nach. Wer hat diesen Zettel diese Woche nochmal in die Hand genommen? Oh, immerhin. Das ist ein guter Anfang. Es zeigt aber auch schon wieder, dass das entweder ist das Interesse nicht da. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und du sagst, naja, das war ganz gut zu hören, aber eigentlich habe ich gar keine Lust, das umzusetzen. Das steht dir natürlich frei. Das musst du letztendlich entscheiden, wie du deine Nachfolge Jesu gestalten willst oder auch nicht. Oder du wolltest es eigentlich unbedingt, hast es aber nicht geschafft, bist nicht dazu gekommen. Und das wird ein Teil von dem heutigen Thema sein, wie und wo geschieht Jüngerschaft. Ich lese dazu einen Text aus Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Ich kann die hier besser sehen. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag kamen sie einmütig im Tempel zusammen und in ihren Häusern brachen sie das Brot und trafen sich mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. So, das ist der Bericht, wie man so schön sagt, der ersten Gemeinde. Eine Gemeinde, so wie wir sie heute leben oder kennen, ich setze andersrum an. Eine Gemeinde, so wie die Bibel sie kennt, ist zunächst einmal eine Gemeinschaft von Gläubigen, von Menschen, die gesagt haben, ich glaube das, dass es diesen Gott gibt, dass es einen Weg zu Gott gibt, den er eingerichtet hat, der geht über Jesus Christus, der sein Leben gegeben und geopfert hat, um uns mit Gott zu versöhnen, um mich mit Gott zu versöhnen. Und wenn ich das glaube, dann suche ich mir andere, die das auch glauben. Das sollte Normalzustand sein. Und in diesem Abschnitt hier in der Apostelgeschichte ist die erste Gruppe von Menschen, nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist, die Gemeinde lebt, die das praktiziert, die das ausübt. Die vorher, sind ja immer Jesus nachgefolgt und hatten in der Person Jesu unmittelbar als physischen Ansprechpartner sozusagen, hatten sie ihr Zentrum. Das war ihr Versammlungspunkt. Gemeinde war da, wo Jesus war. Jetzt ist Jesus physisch zumindest nicht mehr da und Gemeinde ist da, wo die, die ihm nachfolgen, sich treffen. Da findet Gemeinde statt. Was haben die gemacht? Was hat die Gemeinde oder die Gemeinschaft ausgemacht? Oder man könnte auch andersrum fragen, wenn Jesus gesagt hat, macht zu Jüngern, wie sind diese Leute zu Jüngern geworden? Und meine Behauptung ist, könnt ihr ja nachher nochmal versuchen, die zu widerlegen, wenn ihr anderer Meinung seid, meine Behauptung ist, dass Jüngerschaft stattgefunden hat, genauso wie es in diesem Abschnitt beschrieben ist. Ich erläutere das ein bisschen. Das Erste, was wir hören in diesem Abschnitt, ist, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest. Was haben die Apostel gelehrt? Das, was Jesus gelehrt hat. Ja? Das entspricht genau dem, was in unserem Missionsauftrag in Matthäus 28 drin steht. Macht sie zu Jüngern, indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und genau das nehmen die Apostel an dieser Stelle auf und lehren die Dinge, die Jesus gelehrt hat. Und die Gemeinschaft der Gläubigen hört dem zu, trifft sich dazu, um das zu hören und hat sich entschieden, beharrlich daran festzuhalten. Beharrlich daran festzuhalten. Also nicht so, ach, das ist ja schön, dass er das jetzt erzählt hat und jetzt gehen wir nach Hause und machen so weiter wie vorher. Sondern ein beharrliches Festhalten heißt, ich beschäftige mich mit diesen Lehren, ich überlege, was bedeutet das für mich, wie kann ich das umsetzen, ich versuche sie irgendwie im Gedächtnis zu behalten, mich daran zu erinnern, festhalten. An der Stelle noch einmal ganz schnelle Rückblende. Wir haben ja uns mit einigen der Lehren Jesu beschäftigt in den vergangenen Wochen und heute quäle ich euch nicht damit, indem ich sie abfrage, heute lese ich sie euch nochmal vor. Die Dinge, die wir da schon ganz praktisch gelernt haben, aus dem Abschnitt Matthäus 4, Vers 17 bis Matthäus 5, Vers 45, sind diese Dinge alle zu finden. Es waren mehrere Punkte, 10 Punkte. Das fing an mit Tue Buße. Kehre um, gesteh deine Schuld ein. Wenn es dir möglich ist mit Menschen, bring die Dinge in Ordnung. Folge Jesus. Das bedeutet, er entscheidet, wo es lang geht. Er ist derjenige, der führt, der leitet, der sagt, in welche Richtung es geht und was zu tun ist. Folge Jesus. Freue dich an dem, was Gott dir geschenkt hat. Und zwar in allen und unter allen Lebensumständen. Wir haben immer Grund zur Freude. Denn Gott hat uns viel Güte und Gnade geschenkt und er hat uns das komplette Leben hat er uns geschenkt. Versöhnt mit Gott. Da kann man sich jederzeit dran freuen, egal wie schwierig oder wie traurig oder schmerzhaft Umstände sind. Lass andere sehen, was Gott dir geschenkt hat, haben wir gerade im Lied gesungen. Dies kleine Licht von mir, ich lasse es leuchten hier. Das dürfen auch andere ruhig mitkriegen. Das brauchst du nicht für dich zu Hause, freust du dich dir irgendwie da in deinem Kämmerlein oder so. Das ist auch schön, wenn du dich da freust. Noch schöner ist, wenn die Freude nach außen dringt und andere sehen können, hey, der hat Grund, sich zu freuen. Das wäre doch mal interessant rauszufinden, warum. Denn die meisten Menschen würden sich gerne freuen. Aber nicht alle können das. Gottes Gebote sind gut für dich, halte sie. Das Gesetz, das Alte Testament, das, was Gott im Alten Testament gesagt hat, was ihm wichtig ist und was richtig ist, da hat sich nichts dran geändert. Und es ist gut, sich damit zu beschäftigen und seine Werte an diesen Dingen auszurichten und danach zu leben. Lebe versöhnt. Versöhnt mit Gott. Die Versöhnung ist uns angeboten durch das Opfer Jesu Christi, aber auch versöhnt mit Menschen in unseren Beziehungen untereinander. Sei genügsam. Neide nicht oder gelüste nicht nach dem, was ein anderer hat. Weder in Besitz, noch in Menschen, noch in Begabung oder irgendeinem anderen Bereich. Gott hat dir das gegeben, was du brauchst. Halte dein Wort. Sei ehrlich und klar und tu, was du gesagt hast. Verzichte auf dein Recht, um dem Guten des anderen willen. Diene dem anderen. Und nicht zuletzt, aber so weit sind wir gekommen bisher, Liebe deine Feinde. Wir hatten gehört, die Menschen, die uns sympathisch sind, die gut zu uns sind, die zu lieben, das machen alle. Das können die Leute, die Gott nicht kennen, auch. Aber Feinde zu lieben, das ist eine echte Herausforderung. Diejenigen, die uns querkommen, die uns irgendwie ja, nicht liegen, vielleicht auch richtig gemein oder böse zu uns sind. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest. Deshalb habe ich jetzt diese Sachen heute auch nochmal wiederholt. Und ich werde sie immer wieder wiederholen und nochmal wiederholen. Denn Wiederholung prägt sich ein. Ja? Und so nehmen wir es Stück für Stück mit. Und deshalb stehen die auch auf dem der Zusammenfassung von heute nochmal mit drauf. Dann dürft ihr sie nochmal durchlesen. Und wenn ihr den Zettel in der Woche nochmal zur Hand nehmt, dann dürft ihr sie nochmal durchlesen. Und vielleicht kommt eine Alltagssituation, wo du denkst, oh gut, dass ich das nochmal gelesen habe. Die Lehre von Jesus hören und tun. Hören tun wir sie, ja, da komme ich gleich noch zu. Ich greife schon wieder vor, ich habe es zu eilig. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes, haben wir gerade gemacht, und den gemeinsamen Gebeten. Dann überspringe ich ein Stückchen, einen Abschnitt aus dem Text von eben. In ihren Häusern brachen sie das Brot, trafen sich mit jubelnder Freude, redlichem Herzen, gemeinsamen Mahlzeiten und sie lobten Gott. Wenn man diese Dinge zusammennimmt, die Lehre über Jesus Christus und von Jesus Christus, das Brechen des Brotes, das Erinnern an das, was Jesus für uns getan hat im Abendmahl, die gemeinsamen Gebete und nochmal auch in den Häusern das Brechen des Brotes und das Gott loben. Das ist alles fokussiert auf in allem, was wir tun, Jesus im Zentrum zu haben. Das macht Jesus zum Mittelpunkt und das müssen wir ganz klar auf dem Plan haben. Ein Jünger hat Jesus Christus im Mittelpunkt und im Zentrum seines Lebens. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das passiert nicht von alleine. Jesus ist nicht von alleine und bleibt auch nicht von alleine im Mittelpunkt und Zentrum unseres Lebens. Und diese Menschen, von denen wir hier lesen, die erste Gemeinde, die hat das ganz bewusst eingebaut in ihren Lebensalltag, indem sie sich in großen öffentlichen Versammlungen getroffen haben und in kleinen Treffen, kleineren Gruppen in den Häusern, um in diesen Zeiten von Gott zu lernen, ihn anzubeten, sich an das zu erinnern, was Gott für sie getan hat und auch die Bitten und Fürbitten vor ihn zu bringen. Alles das, unser ganzer Lebensalltag, funktioniert nicht ohne Jesus Christus und er wird viel einfacher für uns, wenn wir ihn gemeinsam tun und immer wieder gemeinsame Punkte haben, wo wir uns gegenseitig helfen und ermutigen können, ob das gemeinsames Gebet ist, ob das gemeinsam über die Lehre Jesu nachdenken und wie kann ich das ganz praktisch umsetzen ist, gemeinsam daran arbeiten und bauen, dass Jesus im Zentrum bleibt. Alleine ist es einfach richtig schwer. Gottes Willen entdecken und lernen, Lehre hören, habe ich gerade schon gesagt. Ein zweiter Teil, der für uns dazu gehört, ist das Bibellesen. Das kommt in dieser Auflistung in der Apostelgeschichte so in der Form nicht vor. Die hatten natürlich die Lehren Jesu auch noch nicht schriftlich. Das ist ja erst später aufgeschrieben worden. Wohl hatten sie aber das Alte Testament. Das haben sie als gläubige Juden, die sie ja in diesem Zusammenhang waren, ja sowieso gelesen und gekannt. Für sie war es üblich, regelmäßig sich mit Wort Gottes zu beschäftigen. Im zweiten Timotheus, Kapitel 3, Vers 16 ist es nachzulesen. Da erinnert Paulus den Timotheus daran, dass das Wort Gottes gut ist zur Lehre, zur Unterweisung und für einen dann in der Konsequenz auch Lebenswandel, der Gottes Willen entspricht. Lehre hören. Also ich finde Lehre hören angenehmer, wenn man jemanden hat, dem man beim Lehren zuschauen kann. Es gibt ja heutzutage Fernstudium ohne Ende in allen Bereichen, ja, nicht nur an Universitäten. Es gibt mittlerweile auch Bibelschulen, die du per Fernstudium machen kannst. Es gibt unsere Predigten gibt es auf dem Computer, kannst du zu Hause im Internet auch anhören. Nichtsdestotrotz ist Lernen in Gemeinschaft leichter, praktischer, angenehmer. Und du hast die Möglichkeit, in der Gemeinschaft nachher auch nochmal wieder die Rückmeldung oder die Umsetzung gemeinsam zu überlegen. Wir hatten mal, ich finde das eigentlich schade, dass das nicht so gut geklappt hat. Vielleicht können wir das an dieser Stelle ja nochmal wieder aufwärmen oder neu versuchen. Wir hatten mal so ein Schild auf einem der Tische im Foyer beim Kaffeetrinken, wo irgendwie drauf stand Predigtnachgespräch oder so. Oder was stand da drauf? Irgendwie so in der Richtung. Predigtisch, genau. Predigtisch. Mit der ganz bewussten Zielsetzung nochmal zu gucken, okay, das, was wir gerade gehört haben, was bedeutet das denn jetzt für unser Leben? Oder auch nochmal Fragen stellen zu können, habe ich nicht verstanden oder sehe ich anders? Oder einfach darüber nochmal ins Gespräch zu kommen. Und das ist doch das, was es für uns irgendwie dann Stück für Stück in den Alltag bringt. Den meisten von uns geht es so, Predigt gehört, nach Hause gekommen. Wie war denn der Gottesdienst? Was ist gepredigt worden? Ja, weiß ich gar nicht mehr genau, schon vergessen. Jetzt könnt ihr wenigstens schon mal den Zettel rausholen. Aber hilfreich ist es tatsächlich auch nochmal ins Gespräch darüber einfach zu kommen. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt an Gemeinschaft, den wir nutzen und brauchen können. Zu Jesus im Zentrum, und auch das funktioniert am besten in Gemeinschaft. Ist übrigens eine interessante Art und Weise, wie wir das machen, ist das Abendmahl feiern. Wir machen das ja in 95% der Fälle so, dass wir tatsächlich nur dieses kleine Stückchen Brot und dieses Schlückchen Saft oder Wein haben und so eine Momentaufnahme machen. Und es hat eigentlich, und es ist schade, ich weiß aber auch noch nicht, wie man das sinnvoller, zumindest im Gottesdienstrahmen, anders umsetzen soll. Es ist eigentlich schade, weil es mit Gemeinschaft nichts mehr zu tun hat. Ja, das ist so eine Momentaufnahme von kurz erinnern und das ist auch gut und wichtig, ist gar keine Frage. Aber ursprünglich hat das ja mal stattgefunden als komplettes Essen in Gemeinschaft. Das gesamte Essen in dem Rahmen, in dem es ursprünglich stattgefunden hat, war ja das Passamahl, das Passafest. Und auch das war ja schon eine Erinnerung daran, dass Gott das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat. Und genauso ist das Abendmahl eine Erinnerung daran, dass wir aus der Sklaverei, wenn man so will, des Teufels befreit sind und wieder mit Gott versöhnt werden. Und wir haben das irgendwie in so ein kleines Häppchen und so einen kurzen Moment verpackt. Das ist eigentlich schade. Und ich finde das nochmal ermutigend zu lesen, dass in diesem Apostelgeschichtentext stand, dass sie das Brot mindestens auch, es wird gar nicht so sehr in diesem Text auseinanderklamüstert, was davon im Tempel stattfand und was in den Häusern stattfand. So ganz exakt auseinanderdividieren lässt sich das an der Stelle gar nicht. Denn es heißt zu Anfang ja, dass sie beharrlich an der Lehre festhielten, der Gemeinschaft, dem Brechen des Brotes und gemeinsam gebeten. Und dann kommt erst irgendwann der Abschnitt, dass sie täglich beieinander im Tempel waren und auch in den Häusern sich getroffen haben. Und dann wird nochmal so eine Auflistung gemacht. Ja, also ob sie sowohl als auch oder nur hier oder nur da, kann man erstmal so stehen lassen. Aber in den Häusern kann man auf jeden Fall das mit dem gemeinsamen Essen und der Verknüpfung mit der Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat, viel besser umsetzen. Abendmahl feiern, zum Erinnern daran, was Jesus für uns getan hat. Gemeinsam beten. Alleine beten ist gut und wichtig. Auch den Auftrag hat Jesus uns gegeben. Geh in dein Kämmerlein, ja, irgendwo hin, wo dich niemand stört und niemand ablenkt. Und wo du auch nicht in die Versuchung kommst, irgendwelche tollen Gebetsvorträge zu halten oder dass jemand hinterher kommen kann und sagt, oh, kannst du aber lange beten oder sowas. Sondern wo du für dich bist, Gespräch zwischen dir und Gott. Ist total wichtig, gar keine Frage. Es lässt sich durch nichts ersetzen. Aber auch das gemeinsame Gebet hat etwas für sich und hat eine Kraft, die Gott da hineingelegt hat und verheißen hat. Wenn ihr in etwas übereinkommt und gemeinsam darum bittet, dann will ich es tun. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mittendrin, da bin ich unter euch. Ganz zentral, also auch Gemeinschaft suchen, um gemeinsam zu beten, gemeinsam Anliegen vor Gott zu bringen, gemeinsam Menschen vor Gott zu bringen, gemeinsam Gottes Reden zu suchen, gemeinsam Gottes Hilfe zu erbitten, ist total wichtig. Ja, also Ihr merkt schon so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Ich möchte euch Mut machen, ich verrate das jetzt schon mal, ich möchte euch Mut machen, nicht nur ein Gottesdienst sonntags zu suchen und zu besuchen, sondern auch in der Woche irgendwo eine Gruppe, mindestens eine weitere Person. Zwei sind eine Gruppe ab heute. Ja? Also zu zweit ist man eine Gruppe. Eine Gruppe zu finden oder zu suchen, in der ihr solche Gemeinschaft praktizieren und leben könnt. Wo ihr sowohl mal gemeinsam die Bibel aufschlagt, wo ihr euch zusammen hinsetzt und betet, wo ihr euch von den Dingen erzählt, die Gott Gutes getan hat und auch die Dinge austauscht, die noch nicht funktionieren in der Nachfolge, wo ihr Hilfe braucht, wo ihr füreinander beten könnt. Das kann ein Gottesdienst nicht leisten. Gottesdienst ist gut, ihr sollt nicht aufhören, zum Gottesdienst zu kommen. Deshalb ist das so schön. Wir haben in diesem Text von Beginnen der Gemeinde beide Elemente. Wir haben die große Gemeinschaft von Lehre und gemeinsam Brot brechen und gemeinsam beten. Und wir haben auch die kleine Gemeinschaft, wo es irgendwie konkreter, persönlicher und praktischer wird. Also ich sag mal so, Gott hört beides. Ja? Und es gibt Momente, wo ein lautes Gebet völlig unangebracht und unangemessen ist, wo du aber trotzdem beten willst. Ja? Keine Ahnung, in der Schule zum Beispiel. Wenn du im Unterricht ganz dringend Gottes Hilfe in irgendwas brauchst, ja? Kannst du ja nicht anfangen, da plötzlich mitten in der Klasse laut loszubeten. Also so pauschal kann man nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter als das andere. Es gibt diese Aussage, der Glaube kommt aus dem Hören. Und wie sollen sie glauben, wenn sie nichts gehört haben? Da geht es aber eher um den Missionsbefehl, den Auftrag, anderen davon zu erzählen, damit sie überhaupt erstmal wissen, worum es geht. Das heißt, es geht nicht um denjenigen, der sein eigenes Gebet spricht und daraus irgendwie Glauben fabriziert, nur weil er es jetzt laut ausspricht. Halte ich für jedenfalls nicht dem Text entsprechend. So. laut beten in Gemeinschaft ist natürlich total wichtig. Und manchmal ist auch das eine Herausforderung, das zu lernen. Was habe ich von gemeinsamem Gebet, wenn alle nur schweigen und in Gedanken beten, am Ende sagt einer Amen. Ja, also das ist was zum Lernen, das ist eine Herausforderung. Und es ist auch gut, wenn du das noch nicht, dich noch nicht traust oder das noch nicht kannst, dass du trotzdem in eine Gemeinschaft kommst, wo andere laut beten. Dass du wenigstens für die das Amen und bei denen das Amen mitsagen kannst. Und vielleicht daraus nach und nach auch den Mut fasst, selber mal ein Gebet zu formulieren. Ja? Also es geht mir nicht darum zu sagen, wenn du noch nicht laut beten kannst, dann geh nicht in eine Gebetsgemeinschaft oder so. Das wäre falsch rum verstanden. Im Gegenteil. Ja, das ist der Ort, wo du es lernen kannst. Und vielleicht dauert das auch lange, es mag sein. Aber das ist der Ort, wo du es lernen kannst. Und dann können wir gemeinsam an den Dingen dran sein und laut mit einstimmen und Gott damit in den Ohren liegen, mit den Dingen, die uns auf dem Herzen sind. Gebet, auch gemeinsames Gebet. Ich habe nochmal den Text nochmal mit fett markiert an ein paar Stellen und ich lese euch jetzt nur mal die fett markierten Stellen vor aus diesen paar Versen hier. Geschwisterliche Gemeinschaft, gemeinsames Gebet. Die gläubig gewordenen bildeten eine Gemeinschaft. Sie hatten alles gemeinsam. Sie kamen einmütig zusammen. Sie hatten gemeinsame Mahlzeiten. Und Gott tat diejenigen, die gerettet wurden, zur Gemeinschaft hinzu. Das war alles aus diesen paar Versen. Gott ist es wichtig, dass wir gemeinsam in der Nachfolge unterwegs sind. Und Nachfolge und Jüngerschaft entwickelt sich am besten in Gemeinschaft von Gläubigen und nicht alleine zu Hause. Es gibt einen Teil auch von alleine zu Hause, der ist wichtig. Aber es gibt auch diesen Teil von Gemeinschaft und der ist mindestens genauso wichtig. Ich habe schon gesagt, es gibt große Gemeinschaft, auch das haben wir hier, das Versammeln im Tempel, Lehre, Gebete. An der Stelle übrigens auch Wunder und Zeichen, interessanterweise, ist bei den in den Häusern so jetzt nicht erwähnt. Und auch, das habe ich jetzt mal für mich übersetzt und in die Praxis übersetzt. Ich habe das genannt Dienst an Menschen in Not. kam in dem Text vor. Und zwar stand da drin, dass diejenigen, die Grundstücke und Häuser hatten, sie verkauft hatten und sie das alles gemeinsam hatten, um es an die Bedürftigen zu verteilen. Da steht nicht mal bei, ob es an die Bedürftigen innerhalb der Gemeinschaft war oder außerhalb der Gemeinschaft. Ich vermute, sie haben beides gemacht. Und im Übrigen haben sie sich in Häusern getroffen. Das heißt, sie haben auch Häuser behalten. Ja? Also sie hatten trotzdem noch einen Ort zum Wohnen. Sie hatten trotzdem noch ein Dach über dem Kopf. Ich gehe davon aus, dass sie das, was sie selber nicht für sich brauchten, und ich sage jetzt wirklich brauchen, also nicht, es geht nicht um irgendwelchen Luxus oder so, aber zusätzliche Grundstücke, weitere Häuser oder sowas, da haben sie nicht dran geklebt und dran festgehalten und haben gesagt, das wollen wir irgendwie in den Dienst an Menschen investieren. Finde ich nochmal eine gute Herausforderung, auch selber da nochmal neu drüber nachzudenken. Hat ja an manchen Stellen auch Probleme verursacht, so wie für Hananias und Sapphira. Also das könnt ihr dann selber nochmal nachlesen. Guckt mal nach Hananias und Sapphira in eurer Konkordanz, wenn ihr keine habt. Bibelserver.de oder so. Guckt ihr im Internet, dann findet ihr es auch. In den Häusern brachen sie das Brot, trafen sich mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Also das ist eindeutig mein Lieblingsabschnitt aus diesem ganzen Ding. Wir haben gestern mit ein paar Leuten Gemeinschaft bei einer super Mahlzeit erlebt, fand ich total klasse. Und das sind einfach auch Punkte, wo man miteinander ins Gespräch kommt über die Dinge, die unser Leben beschäftigen, die unsere Ideen und Träume sind, die unseren Alltag bestimmen. Vielleicht auch, wenn man dann Kontakten, Vertrauen aufbaut, die Dinge, die einen vielleicht auch schwer beschäftigen oder die nicht so leicht sind. Die kleinere Gruppe hat den Vorteil des redlichen Herzens. Das kam hier als Begriff vor. Und das redliche Herz ist da, das findet da statt, wo ich persönlich echt und ehrlich sein kann. Das verbinde ich mit dem redlichen Herzen. Ja. Dein Herz ist vielleicht auch im Gottesdienst redlich. Es kriegt aber keiner mit, weil die Gemeinschaft zu groß ist. Ja, es wird nicht persönlich und ehrlich. Naja, du bist sicherlich trotzdem ehrlich, aber vielleicht erzählst du nicht so die intimeren Dinge, die dich persönlich betreffen und angehen, sondern man ist irgendwie in größeren Gruppen mehr mit den Allgemeinplätzen unterwegs, als mit dem, was einen wirklich bewegt. Redliches Herz und jubelnde Freude ist da irgendwie auch bei gewesen, das finde ich auch richtig gut. Vielleicht haben sie auch mal zusammen geweint, das weiß ich nicht, aber enden sollte es immer mit jubelnder Freude in christlichen Gemeinschaften. Wenigstens mit Hoffnung. Ja? Hat Jesus uns ja auch geboten. Freut euch. Wenigstens an dem, was er uns schon getan hat, auch wenn die akute Situation es vielleicht nicht hergibt. Die Frage danach, wie setze ich denn jetzt die Lehre oder auch das, was ich gebetet habe oder was wir gebetet haben, wie setze ich das um, kann ich in der kleinen Gruppe viel besser auf den Plan bringen als in so einem Gottesdienst. Hier kann ich von hier vorne ein paar Anstöße und Ideen geben, wie das zu machen ist, aber vielleicht sieht deine Alltagssituation so ganz anders aus. Da kann ich gar nicht drauf eingehen von hier. Ja, dann müsste ich anfangen, okay, wie sieht es bei dir aus? Und dann gehen wir nach und nach durch und dann sind wir nächsten Sonntag fertig, dass ich die nächste Predigt halten kann. Ist ganz klar, funktioniert so nicht. Deshalb irgendwie eine Kleingruppe oder sowas in der Woche, wo man Gemeinschaft hat, wo man die Dinge nochmal durchkauen kann, sich nochmal mit beschäftigen kann und auf den Weg bringen kann und umsetzen kann, ist total wichtig. Und sie haben auch da, anscheinend auch in den Häusern, das Brot gebrochen. Es besteht beides drin übrigens an der Stelle, das Brotbrechen und gemeinsame Mahlzeiten. Also sie haben tatsächlich beides gemacht an der Stelle. Sie haben ganz bewusst Gemeinschaft, Essen zum Gemeinschaft verwendet und auch Essen zum Abendmahl zur Erinnerung an das, was Jesus getan hat, verwendet. An der Stelle vielleicht auch nochmal ganz deutlich, nicht nur Pastoren dürfen Abendmahl verteilen. Ja, mal eine ganz klare Aussage, Jesus hat seine Jünger damit beauftragt, das Abendmahl zu halten als Erinnerungsmahl an das, was er getan hat. Und wenn er das nur den 12 damals gegeben hätte, die sind alle tot, dann dürften wir kein Abendmahl mehr feiern. Also hat er das seinen Jüngern und seinen Nachfolgern, auch alle, die danach gekommen sind, weiter so gegeben. Es geht darum, sich zu erinnern. Es geht nicht darum, dass irgendjemand dafür irgendeine besondere Ausbildung braucht. Lies deine Bibel, da steht alles dazu drin und dann weißt du, wie das ganze Ding funktionieren kann. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, Abendmahl in Kleingruppen zu feiern. Es ist nicht mal ein Problem, Abendmahl alleine zu feiern. Ja? Und es ist auch kein Problem, Abendmahl an andere auszuteilen. Immer natürlich mit der Erinnerung daran, du kannst dich nur an was erinnern, was für dich gilt, wenn es für dich auch gilt. Ja, das ist ja ganz klar. Also Abendmahl darf auch an dieser Stelle gerne gefeiert werden. Jesus hat keine Regel dafür aufgestellt, wie oft wir das feiern sollen. Gibt es denn zu viel? Glaube ich nicht. Gibt es denn zu wenig? Möglicherweise. Ja. Wo das zu wenig anfängt, da, wo Jesus nicht mehr Mittelpunkt in deinem Leben ist und du vergessen hast, was er für dich getan hat. Spätestens da ist es höchste Zeit, das mal wieder zu feiern. Denn es geht um das Erinnern. Es geht nicht darum, dass du ein Stück Brot und ein Schlückchen Wein trinkst. Ich möchte ermutigen, als Nachfolger von Jesus zu lernen. Und das bedeutet sowohl das Verstehen, das Erkennen und das Verstehen, als auch das Tun und das Umsetzen im eigenen Leben und im Alltag. Dazu helfen tut die große Versammlung und die große Gemeinschaft von Christen mit Lehre, mit Ermutigung vielleicht auch darüber, dass man merkt, wir sind nicht nur so ein kleines Grüppchen und nicht so alleine. Und dazu hilft insbesondere dann für das persönliche Umsetzen auch die kleine Gemeinschaft und die kleine Gruppe. Ein Hauskreis, eine Kleingruppe, ein Jüngerschaftskurs, den wir ja auch anbieten, den man mitmachen kann. Vielleicht eine Zweierschaft, einfach dafür einen Rahmen zu schaffen und zu gestalten. In der Kleingruppe am besten immer mit irgendeiner verbindlichen Zielsetzung. Unser Jesus Intensiv zum Beispiel hat Hausaufgaben und am Ende der Woche wird abgefragt, okay, wie ist es gelaufen? Ja, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was kannst du feiern, was ist vielleicht noch zu lernen, was ist zu verbessern, was müssen wir anpassen, ändern. Nicht, um irgendwie richten zu können und sagen zu können, okay, der hat den Kurs am Ende mit einer 2 bestanden und der andere hat ihn mit einer 4 bestanden oder sowas, sondern das Ziel ist, in der Nachfolge Jesu besser zu werden, konsequenter zu werden, heiler zu werden, gesünder zu werden, stärker in der Beziehung zu ihm zu wachsen. Da wollen wir hin und manchmal hilft es, wenn man sagen kann, okay, das habe ich für nächste Woche vor, du darfst mich nächste Woche fragen, wie es gelaufen ist. Ja, auch dafür ist Kleingruppe oder Zweierschaft oder sowas echt super hilfreich. Der andere fragt nach, ob ich das Gelernte erfolgreich umgesetzt habe und hilft mir beim nächsten Schritt und betet für mich. Das ist so meine Zusammenfassung dazu. Wenn ihr keine so eine Gemeinschaft habt, Kleingruppe, Hauskreis, Zweierschaft, und ihr auch nicht wisst, wie ihr das anfangen oder anstellen sollt, wie das auf den Weg zu bringen ist oder wo es sowas gibt, dann bitte, 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 bitte kommt zu mir oder kommt zu uns als Gemeindeleitung. Wir überlegen uns, wie wir das auf den Weg bringen können. Ja? Und wenn ihr sagt, geht irgendwie gar nicht oder ihr wollt nicht, dann kann ich euch auch nicht helfen. Tut mir leid. Aber das Angebot soll auf jeden Fall da sein. Dafür ist Gemeindeleitung oder dafür sind die Ämter da, die Gläubigen auszurüsten darin, dass sie mit Jesus unterwegs sein können. Okay. Amen. Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du allzeit bereit bist. Wir sind nicht immer bereit. Nicht in allem und nicht mit allem. Aber wir wollen lernen. Du hast die Jünger gerufen, folge mir nach, und du hast uns gerufen, folge mir nach. Und manches haben wir da drin echt noch zu lernen. Ich bete darum, dass du uns hilfst. Und ich bete auch darum, dass du uns Gnade schenkst, konsequent zu sein, Dinge umzusetzen. Wir brauchen deine Kraft dazu, wir brauchen deine Leitung. Aber wir wollen auch dein Wort dazu suchen und auch die Gemeinschaft miteinander suchen, um uns da gegenseitig drin zu ermutigen, zu helfen. Gemeinsam deine Gegenwart zu suchen, dich zu bitten, Und ich glaube, dann kommen wir irgendwann, wenn nicht gleich, aber irgendwann kommen wir mit jubelnder Freude raus. Und mit einer richtig coolen Gemeinschaft miteinander merken wir, dass wir unterwegs sind, dir zu folgen und dein Reich zu bauen. Das ist eine echte Freude, Herr. Danke dafür. Amen. Hattest du noch ein Lied? Nein, ich habe auch keins, dann geht